Der Ruhrpott-Podcast hat heute einen interessanten Gast zu Besuch, Britta Paulusch. Britta ist Ärztin und arbeitet zusammen mit Health for Future in Herne. Da wird sie gleich aber selber noch etwas zu sagen, was genau Health for Future macht. Erst einmal herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast zu diesem Interview, zu diesem Gespräch.
Ja, danke, dass ich kommen darf.
Ja, vielleicht kannst du erst mal etwas sagen zu Health for Future in Herne und was du da genau machst. Und ja, du bist Ärztin. Es gibt ja viele Möglichkeiten, als Arzt zu arbeiten. Vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, was so da deine Schwerpunkte sind.
Ich bin ursprünglich Frauenärztin, aber mittlerweile ärztliche Psychotherapeutin und arbeite hier in eigener Praxis in Herne. Genau, mit Menschen, die hier in der Nähe psychotherapeutische Hilfe benötigen. Und bei Health for Future bin ich jetzt so seit zweieinhalb Jahren. Health for Future ist halt ein Teil der gesamten For Future-Bewegung und ist ein Zusammenschluss von Menschen aus den Gesundheitsberufen. Also da sind viele Ärztinnen und Ärzte, aber auch Menschen aus den Pflegeberufen, aus anderen Therapieberufen, Ergo, Logo, Physiotherapie und so weiter. Und unser Ziel ist es, aufzuzeigen, welche gesundheitlichen Folgen die Klima- und ökologische Krise insbesondere für die Menschen hat. Wir sind einerseits bundesweit organisiert, aber eben auch in einzelnen Ortsgruppen. Und ich gehöre hier zur Ortsgruppe Mittleres Ruhrgebiet. Das ist also nicht nur Herne, sondern auch Bochum, Witten, so die umliegenden Städte. Wir sind ein Aktionsbündnis von KLUG, das ist die Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit, die in diesem Bereich Forschung und Lehre betreiben. Und zusammen möchten wir uns eben für Klimagerechtigkeit einsetzen und für den Erhalt unserer Lebensgrundlage, ohne die es eben keine Gesundheit geben kann und womit wir eben auch ganz viel für unsere Lebensqualität tun können. Wir haben hier verschiedene Aktionen gemacht. Einerseits versuchen wir eben immer, Menschen anzusprechen und einfach für das Thema zu sensibilisieren, auch dafür, was sie persönlich für ihre eigene Gesundheit und damit fürs Klima tun können. Wir versuchen, andere Menschen aus den Gesundheitsberufen dafür zu sensibilisieren, damit sie das als Multiplikatorinnen weiter verbreiten. Und wir führen relativ viele Gespräche mit der Politik, sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf der Bundesebene.
Ja, im März diesen Jahres ist ja der neue IPCC-Bericht erschienen. Darin heißt es, die Begrenzung der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung erfordert Netto-Null CO2-Emissionen. Die kumulierten Kohlenstoffemissionen bis zum Erreichen von Netto-Null CO2-Emissionen sowie das Ausmaß der Treibhausgasemissionsminderungen in diesem Jahrzehnt bestimmen weitgehend, ob die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius oder 2 Grad Celsius begrenzt werden kann. Das ist ja eine sehr klare Ansage dieses Berichtes. Und dieser Bericht, finde ich, ist auch eine gute Gelegenheit, einfach mal darüber zu sprechen, was denn klimapolitisch im Ruhrgebiet und auch in Herne, in den einzelnen Städten zu tun ist und was dieser Bericht auch konkret für die Menschen hier vor Ort bedeutet. Vielleicht kannst du das einfach ein bisschen, also erst nochmal vielleicht ganz generell ein bisschen erläutern, was bedeutet dieser Bericht, was sagt er? Das ist ja sehr knapp und abstrakt, was ich ja eben vorgelesen habe. Was heißt das also sehr konkret für die Menschen insgesamt und dann können wir da auch gleich noch mal ein bisschen versuchen, das runterzubrechen auf die Region hier.
Ja, ich versuche es einfach noch mal ein bisschen plakativer vielleicht zu sagen. Also der Bericht sagt einerseits, dass wir, wenn es so weitergeht in diesem Jahrhundert oder vielleicht schon Mitte des Jahrhunderts, nicht nur die 1,5 Grad, sondern auch die 2 Grad reißen werden, global gesehen. Und dass jede kleinste Zunahme der globalen Erwärmung ganz vielfältige Gefahren verstärken wird für alle Arten auf dieser Erde und damit eben auch für den Menschen. Und dass wir alle extrem verwundbar sind gegenüber der Klimakrise. Und deswegen muss eben was passieren. Wir müssen eben die Treibhausgase, wie du gerade sagtest, auf netto null reduzieren. Und auch wenn jetzt schon diese Erwärmung da ist und wir die nicht mehr rückgängig machen können, darf das eben nicht so verstanden werden, dass nun das alles eh keinen Sinn mehr hat und jeder machen kann, was er will, sondern eben im Gegenteil, und das sagt der IPCC-Bericht eben auch, Wenn wir alle gemeinsam die Maßnahmen, die erforderlich sind, ergreifen, dann können wir in diesem winzigen Zeitfenster, was uns noch bleibt, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wirklich noch schlimmere Auswirkungen verhindern. Und wir können es noch mit vereinten Kräften schaffen. Das sagt der IPCC-Bericht eben auch.
Aber um das nochmal zu unterstreichen, 5 bis 10 Jahre räumt er noch ein, die wir haben, um etwas verändern zu können.
Ja, und er sagt auch, dass das keiner genau vorhersagen kann. Und da kommen eben diese Kipppunkte ins Spiel. Wir wissen nicht, wann welche Kipppunkte fallen werden. Also das arktische Eis, das wird abschmelzen. Und was das wieder alles für Folgen hat, das können auch WissenschaftlerInnen nicht vorhersagen. Deswegen müssen wir alles machen und eben gerade das, was jetzt schon möglich ist. Und was ich auch nochmal ganz interessant finde, der IPCC-Bericht ist ja global, aber es gibt ja auch den Copernicus-Bericht, der das Ganze für Europa auch moduliert und der die Wetter- und Klimadaten in Europa auswertet. Und der sagt eben, dass es für Europa ja jetzt schon so ist, dass wir die 1,5 Grad überschritten haben. Also in den letzten 5 Jahren hat sich das Klima in Europa um 2,2 Grad schon erwärmt. Und der letzte Sommer war in Europa der heißeste überhaupt, mit den stärksten Dürren und den meisten Waldbränden, die ihrerseits wieder den CO2-Ausstoß erhöhen. Also auch wenn es bei uns im Vergleich zu Afrika oder so noch relativ grün ist, wir sind hier überproportional betroffen.
Was heißt denn das konkret für Herne? Also klar, man kann in den Zeitungen in den letzten Wochen lesen, dass es in Frankreich eine Winterdürre gibt, dass auch im Augenblick eine starke Hitzewelle in Spanien herrscht und auch Trockenheit herrscht. Aber das ist ja immer noch ein ganzes Stückchen weg. Wichtig fände ich, einfach um hier auch Menschen mitzunehmen und zu überzeugen, dass wir handeln müssen, mal zu schauen, was kann man davon denn hier im Herne oder auch im Ruhrgebiet, Herne ist vielleicht ein bisschen zu klein, aber im Ruhrgebiet spüren. Mhm. Oder spürt man das hier überhaupt schon?
Absolut. Also Herne mitten im Ruhrgebiet ist ja einfach einer der am stärksten verdichteten Ballungsräume in Deutschland. Und hier ist natürlich Hitze ein ganz besonderes Thema. Also in den Innenstadtgebieten mit viel Asphalt und Beton, mit vielen Straßen, haben wir unvergleichlich viel mehr Hitzetage und Temperaturrekorde als im ländlichen Gebiet. Und der andere Punkt ist eben die Feinstaubbelastung. Feinstaub stammt ja im Prinzip aus der gleichen Quelle wie die meisten Treibhausgase, nämlich aus der Verbrennung fossiler Energien. Und auch das ist eben hier im Ruhrgebiet und in Herne besonders relevant. Wir haben hier ein Netz an Autobahnen und an großen Straßen mit einem immensen Verkehrsaufkommen. Und die Feinstaubbelastung ist hier unfassbar hoch. Und das drückt sich auch im Herner Gesundheitsbericht aus, der zeigt, dass wir hier in Herne mit den Erkrankungen, die dadurch verschlimmert werden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen und vielem anderen, immer über dem Bundesdurchschnitt, aber auch selbst über dem Landesdurchschnitt NRW liegen. Also wir sind hier überproportional betroffen.
Und das lässt sich tatsächlich auch auf den Klimawandel zurückführen.
Also der Herner Gesundheitsbericht zeigt keine Kausalitäten auf, die machen nur statistische Erfassung. Aber wenn doch Hitze und Feinstaub und gerade das Zusammenspiel aus beidem extrem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Krebserkrankungen, aber auch Auswirkungen auf das vorgeburtliche Leben bewirken und wir hiervon überproportional betroffen sind, dann liegt es ja nahe, dass diese Zahlen im Gesundheitsbericht damit zusammenhängen. Und es gibt Studien, die das jetzt nicht speziell für Herne, aber insgesamt auch nachweisen.
Das heißt also, du und deine Kollegen und Kolleginnen als Ärzte und Ärztinnen nehmt das durchaus wahr in eurer praktischen Tätigkeit. Du hast ja von Krankheiten gesprochen, mit denen seid ihr dann ja als Ärzte hier auch konfrontiert.
Ne? Ja, also jetzt bin ich eben nicht mehr in der Körpermedizin tätig, aber meine hausärztlichen Kolleginnen nehmen das sehr wohl wahr, ja.
Nimmst du das auch in deiner Praxis, also wo es ja eher um die seelischen Belastungen geht, wahr? Ist das auch ein ja, das hat die Klimaerwärmung auch seelische Folgen oder
auf
nur
jeden
körperliche?
Fall. Es gibt, auch das ist nicht nur eine Frage meiner persönlichen Wahrnehmung, dazu gibt es auch Studien, dass die psychischen Belastungen deutlich, deutlich zunehmen. Es gibt einerseits direkte Auswirkungen von Hitze zum Beispiel in Form von gesteigerter Aggressivität. Das führt zu vermehrter Gewalt, häuslicher Gewalt, aber auch allgemein in der Gesellschaft. Das zeigen Kriminalitätsstatistiken. Wenn Hitzetage da sind, gibt es mehr Verbrechen. Es gibt eben auch Depressionen, Angsterkrankungen. Angst zum Beispiel wird auch durch Hitze verstärkt. Aber eben auch als Reaktion auf die wachsenden Klimabelastungen und ökologischen Belastungen. Und das betrifft vor allem Kinder und Jugendliche. Das zeigen alle Studien, dass die zu einem hohen Anteil sehr besorgt sind über ihre Zukunft und vermehrt unter solchen Erkrankungen leiden.
Ach ja, das heißt, wenn ich jetzt mal, ich mache mal einen kleinen Exkurs auf die Aktivitäten vom Aufstand der letzten Generation schaue, dann würdest du sagen, das ist auch Ausdruck, nicht nur, also die haben ja klare politische Forderungen, das ist natürlich keine psychologische Geschichte, ich will das auch nicht psychologisieren, aber man könnte dann durchaus das auch als Ausdruck dieser Sorge, dieser Nöte, die jüngere Menschen haben, die Ängste vor der Zukunft haben, verstehen, was sie machen.
Absolut. Ich meine, deren Zukunft, also wenn die so alt sind wie wir, werden die mit voller Wucht von den Folgen der Klima- und ökologischen Krise getroffen sein, ja. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass die noch betroffener davon sind als wir, sich auch fragen, würden wir wirklich überhaupt Kinder kriegen wollen oder nicht? Und tatsächlich ist ja eins der wenigen funktionierenden Mittel gegen Angst und Depression infolge von Klimakrise, selber aktiv zu werden. Also ich verstehe das genauso, ja.
Ah ja, ich finde das nochmal wichtig, auf diesen Aspekt hinzuweisen, weil die Diskussionen über die Aktionen von Aufstand der letzten Generation sind ja zum Teil sehr heftig, was ja auf der einen Seite gut ist, sie haben es geschafft, dass das Thema überhaupt in die Öffentlichkeit kommt, dass darüber diskutiert wird, aber teilweise sind natürlich die ordnungspolitischen Reaktionen auch erschütternd und für mich zumindest persönlich irritierend, dass Leute jetzt für Monate ins Gefängnis gesteckt werden, dass Leute präventiv in Haft genommen werden sollen. Das finde ich Reaktionen, die für eine Demokratie unangemessen sind. Die würden dann aber, wenn ich nochmal auf deinen Aspekt, also auf die psychologischen Folgen, auf die seelischen Folgen gucke, ja genau kontraproduktiv sein, ne?
Ja, also ich denke auch, es geht darum, genau das Anliegen dieser Menschen, und es sind ja auch nicht nur junge Menschen, sondern durch alle Generationen hindurch, diese Not, die antreibt, ihr persönliches Leben ja auch weitestgehend in den Hintergrund zu stellen, wirklich ernst zu nehmen, auch von der Politik. Also das zu kriminalisieren ist aberwitzig und lenkt einfach vom Inhalt ab, lenkt von der eigenen Verantwortung ab.
Ja klar, natürlich. Ja, ich möchte dann aber nochmal wieder zurückkommen auf den Klimabericht, die Klimaerwärmung und die Situation hier auch vor Ort. Es gibt ja verschiedene Handlungsebenen, auf denen man versuchen kann, der Klimaerwärmung etwas entgegenzusetzen, um die Klimaerwärmung zu stoppen. Und die erste Ebene, die ich ansprechen möchte, ist eben die politische Ebene. Also die Frage wäre aus meiner Sicht, was kann eigentlich die Stadt Herne aus deiner medizinischen Sicht Sinnvolles gegen den Klimawandel tun?
Naja, also ich denke einfach, dass jede politische Ebene wirklich in der Verantwortung ist, etwas zu tun. Und auch die Stadt Herne ist in der Pflicht, etwas zu tun, damit wir alle nicht so sehr der Hitze ausgeliefert sind und den daraus folgenden Erkrankungen, dem Feinstaub ausgeliefert sind und so weiter. Und kommunal gesehen, denke ich, kann die Politik natürlich mit zur Energiewende beitragen, indem sie die kommunalen Gebäude energetisch saniert. Oder zum Beispiel auf Ökostrom umsteigt. Also auch ein Rathaus oder eine Schule kann mit Ökostrom versorgt werden. Und was ganz sicher kommunale Aufgabe ist, ist die Mobilitätswende zu befördern. Also wir brauchen einfach einen viel, viel besseren ÖPNV, der eine echte Alternative zu dem ganzen Individualverkehr mit dem Auto ist. Wir brauchen einfach mehr sichere und gut vernetzte Fahrradwege, damit wir eben gerne aufs Fahrrad umsteigen und uns dabei sicher fühlen. Und die Stadtplanung ist natürlich eine ureigenste kommunale Aufgabe. Und wir brauchen da Begrünung, Entsiegelung, Frischluftschneisen, Wasserflächen. Ich meine, Herne hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Wir haben ein sehr, sehr umfangreiches und bestimmt teuer erstelltes Klimafolgeanpassungskonzept und eine Klimaschutzbeauftragte, die sich sehr gut mit all dem auskennt. Jetzt müsste man das nur auch umsetzen.
Also das heißt, man kann nicht von kommunaler Ebene sagen, das ist eigentlich Bundesgeschichte, da müssen eigentlich die Leute in der Bundesregierung tätig werden, sondern es gibt auch unabhängig von dem, was die Bundesregierung oder auch die Landesregierung oder auch die EU, das wäre ja die vierte Ebene, was die machen, kann auch unabhängig davon die Stadtregierung, der Stadtrat aktiv werden und durchaus Wirksames gegen den Klimawandel, gegen die Klimaerwärmung tun?
Unbedingt, unbedingt. Das gehört zu den Aufgaben und ich denke auch zu den Möglichkeiten der Stadt. Ja.
Die Stadt hat aber, oder es gibt noch eine andere Ebene. Das, was ich jetzt angesprochen habe, geht es ja eher um die Frage, was kann man tun, um den Klima, um das weitere Ansteigen der Klimatemperaturen zu stoppen. Wir haben es natürlich schon auch, du hast das eben ja sehr deutlich und drastisch gesagt, wir haben das längst mit einem Anstieg der Temperaturen zu tun. Man muss dann also auch fragen, was können wir denn tun oder was kann die Stadt tun angesichts dessen, dass wir ja bereits einiges an Klimaerwärmung, an Klimakrise vor Ort haben. Welche Möglichkeiten hat die Stadt denn da tätig zu werden, um Menschen, die jetzt betroffen werden, zu schützen?
Ja, also ich finde es erst nochmal wichtig auch zu sagen, dass es ja wirklich da um den Schutz der besonders Vulnerablen, der besonders verletzlichen Gruppen geht. Und das sind eben insbesondere alte Menschen und da ganz besonders die Alleinstehenden. Das sind wiederum in erster Linie Frauen, die ja oft in den Krisen zu den besonders gefährdeten Gruppen gehören. Aber es sind eben auch die ganz jungen Menschen, Säuglinge und Kleinstkinder oder eben sogar das ungeborene Leben und die vorerkrankten Menschen, die natürlich auf Umweltbelastungen besonders stark reagieren. Und es sind immer, wie in allen Krisen, auch besonders die Menschen in sozial prekären Lebenssituationen. Und davon haben wir hier in Herne eben auch eher mehr als im Bundesdurchschnitt. Und auch da, also auch für den Schutz vor den Auswirkungen der Klimakrise ist die Stadtplanung total wichtig. Also da ist ja jetzt gerade so ein Konzept Schwammstadt auch nochmal was immer mehr in den Fokus rückt. Also wie kann man Städte so gestalten, dass das Wasser, das Regenwasser und so weiter, gerade auch bei Starkregenereignissen nicht einfach abfließt in Keller und Kanäle, sondern dass es aufgesogen wird und da dann wiederum nach und nach verdunsten kann, dadurch erstens die Pflanzen in der Stadt geschützt werden, aber auch das für Abkühlung sorgt. Das ist eine Aufgabe der Städte. Ein weiterer Punkt, mit dem man die Bevölkerung vor den Folgen der Klimakrise schützen kann, sind Hitzeaktionspläne. Also das heißt, dass Menschen gewarnt werden, wenn Hitze bevorsteht und dass Kühlräume...
Wie könnte das konkret aussehen, dass Menschen gewarnt werden?
Also ich stelle mir vor, dass das einerseits über die Medien passiert, über lokales Radio, über die Zeitung. Man könnte, also es gibt ja jetzt schon Apps, also die Nina-Warn-App zum Beispiel warnt auch vor Hitze, der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hitze. Aber da könnte die Stadt sich ja auch nochmal eine eigene App oder sowas Ähnliches ausdenken und eben einfach die Bevölkerung informieren. Und dann müssen eben Möglichkeiten zur Kühlung geschaffen werden, Kühlräume, sei es in Einkaufszentren, in Supermärkten, in oder aber auch in öffentlichen Gebäuden, dass Menschen, die eben in der heißen Innenstadt wohnen und nicht irgendwo am grünen Rand und keine Klimaanlage haben, dass die Kühlräume aufsuchen können, um sich herz-kreislauf-mäßig wieder etwas zu regenerieren.
Gibt es dafür Beispiele außerhalb von Herne oder außerhalb?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass es schon bereits Initiativen gibt außerhalb von Herne, auch in Deutschland. Ich meine aber auch, dass es in Ländern wie Frankreich da schon vorhandene, existierende Konzepte gibt. Und in Herne werden wir jetzt demnächst mit dem Gesundheitsamt zusammen uns da drum bemühen, solche Möglichkeiten zu entwickeln. Und ich finde zum Beispiel was Einfaches, was auch die Stadt machen könnte, einfach wäre sowas wie öffentliche Trinkbrunnen aufzustellen, damit Menschen sich tagsüber leicht mit Trinkwasser versorgen können oder eben auch für Schatten zu sorgen durch Bepflanzung im öffentlichen Raum. Ja, und eben die Bevölkerung zu informieren.
Übrigens, Trinkbrunnen in der Öffentlichkeit aufzustellen, das ist eine EU-Verpflichtung mittlerweile seit ein oder zwei Jahren. Da gibt es eine neue Richtlinie. Ich bin gespannt, ob die Stadt das wirklich umsetzen wird. Aber das ist eine Geschichte, wo die EU darauf achtet und sagt, also es müssen ausreichend, also es reicht nicht irgendwo im Stadtzentrum oder irgendwo am Rande was hinzustellen. Es müssen in den Ballungsgebieten ausreichend Möglichkeiten für kostenfreie Wasserversorgung für Menschen zur Verfügung stehen. Das zielt einerseits natürlich auf Leute, die hier in der Stadt unterwegs sind. Das zielt auf Touristen, das zielt aber auch, zumindest aus Sicht der EU, auf obdachlose Menschen, die ja kaum eine Möglichkeit haben, mal irgendwie in die Küche zu gehen und einen Kühlschrank aufzumachen, weil sie das einfach nicht haben, ne? Sind ja obdachlos. Ja, das würde ich nur kurz ergänzen.
Ja, es ist super. Und Leitungswasser ist in Deutschland das bestkontrollierte Lebensmittel und ist einfach das gesündeste Getränk, was es gibt. Und insofern finde ich es auch tatsächlich zum Beispiel für Kinder wieder total wichtig, die dann eben nicht irgendwie in den nächsten Laden gehen und sich eine Cola oder irgendein anderes Süßgetränk holen, sondern ihre Flasche einfach mit Leitungswasser auffüllen können.
Jetzt haben wir über die Möglichkeiten und auch die Anforderungen an Politik gesprochen. Gibt es denn auch Möglichkeiten, dass Menschen, die betroffen sind, selber etwas tun, um sich zu schützen angesichts dessen, was wir schon an Klimaerwärmung haben?
Ja, bedingt, ne? Also keiner von uns kann sich davor schützen, wie heiß es draußen ist oder dass da Feinstaub ist, wenn wir rausgehen und atmen. Aber es gibt natürlich individuelle Maßnahmen. Also bei Hitze haben wir gerade gesagt, trinken, trinken, trinken ist total wichtig. Die Bewegung an die Temperaturen anzupassen, also die Bewegung, die notwendig ist, in die kühlen Morgen- und Abendstunden zu verlegen. Also selbst herz-kreislauf-gesunde Menschen sollten bei Hitze und hohen Ozon- und Feinstaubwerten nicht draußen Sport machen, sollten auch das lieber am Abend machen. Wir können leichte Mahlzeiten zu uns nehmen, unbedingt eine Kopfbedeckung tragen, wenn wir rausgehen und Sonnenschutzmittel benutzen. Also auch die Hautkrebserkrankungen nehmen gerade wieder deutlich zu. Und ein weiterer Punkt ist zum Beispiel die Hausärztinnen und Hausärzte anzusprechen, wenn man Medikamente einnimmt, weil es gibt Medikamente, die in Hitzeperioden anders dosiert werden müssen. Dazu gehören manche Blutdrucksenker, Entwässerungsmittel, einige Psychopharmaka. Also da unbedingt Kontakt mit den verschreibenden Ärztinnen und Ärzten halten. Dann finde ich es immer noch mal wichtig, was wir auch tun können, sozusagen für die Gesellschaft ist, um uns um alte und alleinstehende Angehörige oder die Nachbarinnen zu kümmern und mal zu gucken, ob die genug trinkt oder ob man der was mitbringen kann, damit sie nicht in der Hitze einkaufen muss. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben die eigene, ich sag mal, Klimaresilienz zu stärken, also unsere Widerstandsfähigkeit gegen diese Klimaveränderungen zu stärken. Da ist ein ganz großer Punkt die Ernährung. Mit der Ernährung haben wir überhaupt die größte individuelle Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf die Treibhausgasemissionen. Und da geht es vor allem darum, weniger Fleisch zu konsumieren. Also keiner muss jetzt komplett vegetarisch oder vegan werden, aber zum Beispiel Fleisch nur noch einmal die Woche zu verzehren und stattdessen eben auf eine stärker pflanzenbasierte Kost umzusteigen. Damit würden wir auch den hierzulande, obwohl wir ja tendenziell alle eher überernährt sind, aber damit könnten wir auch den Mangel, den wir gleichzeitig haben, an pflanzlichen Nährstoffen ausgleichen und könnten damit sehr viel Herz-Kreislauf gesünder leben.
Also das heißt, durch eine andere Ernährung würden wir unseren Körper sozusagen stärken und unempfindlicher machen oder stabiler machen. Unempfindlich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir würden unseren Körper in eine bessere Verfassung bringen, um mit den Hitzebelastungen zurechtzukommen. So habe ich das richtig verstanden.
Unbedingt. Also wir hätten dann ein gesünderes Herz-Kreislauf-System. Gefäße und Herz wären gesünder. Wir können damit sozusagen unser Gehirn gesünder erhalten, weil die Gefäße besser flexibel bleiben und unser Gehirn besser durchbluten können. Und wir könnten wirklich eine ganze Reihe von Krebserkrankungen, also das Risiko dafür senken und auch chronisch entzündliche Erkrankungen, die ja sehr stark zunehmen, sei es Darmerkrankungen oder auch Lungenerkrankungen, reagieren sehr positiv auf eine stärker pflanzenbasierte Kost.
Du hast eben nochmal angesprochen, dass es, oder kurz anklingen lassen, bei fleischlicher Ernährung, bei tierischer Ernährung, spielt ja auch nochmal die Belastung der Umwelt eine Rolle. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen zu sagen. Mhm. Es wird zwar viel diskutiert und ist auch schon viel darüber diskutiert worden, aber das ist vielleicht doch nochmal wichtig, deutlich zu machen, dass es nicht um eine Verbotsgeschichte geht. In der Politik wird ja sehr schnell gesagt, es soll alles verboten werden, aber es geht ja aus meiner Sicht nicht so sehr um Verbote, sondern es geht darum, Wege zu finden, wie wir gesünder leben. Du hast schon deutlich gemacht, was es bedeutet, für uns persönlich gesünder zu leben. Aber es hat eben auch Auswirkungen auf die Umwelt und eben auf die Klimaerwärmung. Insofern wirkt es ja dann auf uns auch wieder positiv zurück. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, wo da die Verbindungen liegen.
Also ein Punkt, was das Klima angeht, ist eben, dass aus der Viehhaltung, insbesondere aus der Haltung von Rindern, sehr, sehr viel Methan entsteht. Da können die Tiere nichts dafür. Die müssen Gras verdauen und dadurch pupsen die Methan. Und Methan ist neben CO2 eins der wichtigsten Treibhausgase, was noch eine viel stärkere Wirkung auf die Erwärmung des Klimas hat als das CO2. Und das andere ist, um diese ganzen Tiere, und egal ob die jetzt Fleisch oder Milch oder so liefern sollen, um die zu füttern, brauchen wir unfassbare Flächen, um die Futtermittel zu produzieren. Also fast 80% der gesamten landwirtschaftlichen Fläche wird gebraucht, um Futtermittel für Tiere zu erstellen. Und diese Flächen werden gewonnen, indem Wälder, insbesondere Regenwald, gerodet wird, gerne auch brandgerodet wird, was eben wieder ganz viel CO2 produziert und was eben die Menge an Pflanzen, die CO2 binden, reduziert. Diese Fläche, und die andere Fläche sind Moore und Feuchtgebiete. Und auch das sind CO2-Senken, also Gebiete, in denen CO2 gebunden wird. Und diese Flächen brauchen wir ganz dringend, um unser Klima und unsere Ökosysteme zu erhalten. Und gleichzeitig, während wir also fast 80% der landwirtschaftlichen Fläche für Futtermittel verbrauchen, produzieren wir daraus nur ungefähr 18% der Kalorien, die wir als Menschen brauchen. Und sogar unsere Eiweißquellen werden zu über 60% aus pflanzlicher Nahrung gedeckt. Das heißt, wir brauchen das nicht. Und wir könnten damit das Klima deutlich, deutlich schützen und unsere Gesundheit fördern. Und ich finde, was auch nochmal wichtig ist, das ist das, was wir individuell tun können, aber die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Die Politik muss das so machen, dass es einfacher und preisgünstiger ist, sich gesund und klimafreundlich zu ernähren.
Welche Rahmenbedingungen könnten denn da verändert werden? Also an welchen Stellschrauben kann man drehen, um eine gesunde Ernährung preisgünstiger zu machen? Das ist ja oft ein Argument, das gesagt wird. Also ja gut, wenn ich einen guten Job habe, Ärztin bin, Lehrer bin, dann kann ich mir das natürlich leisten, dass ich ins Reformhaus, dass ich in den Biomarkt gehe und so. Das ist ja oft teurer, das stimmt ja auch. Also welche Stellschrauben könnte man denn da verdrehen? Nicht verdrehen, sondern drehen.
Also auf Bundesebene fallen mir sofort zwei Sachen ein, nämlich das eine ist, und das ist wahrscheinlich nicht nur Bundesebene, sondern auch EU-Ebene, was subventioniert man? Also subventioniert man nach Größe und Fläche und Masse, die produziert wird, oder subventioniert man nach Umweltfreundlichkeit? Das andere ist die Besteuerung. Also noch werden immer teilweise klimaunfreundliche Produkte weniger hoch besteuert als klimafreundliche Nahrungsmittel. Ich glaube, da ist der Bund gerade dabei, was zu verändern. Aber auch auf kommunalpolitischer Ebene fällt mir was ein, nämlich dass klimagesunde Ernährung wirklich in allen städtischen Einrichtungen eingeführt wird. Von der Kita über Schulen bis hin zu den Kantinen der öffentlichen Einrichtungen.
Aber kommt da nicht wieder das Argument, dass es so, ja, das sind alles Vorschriften, es ist dann Verbotspolitik. Kann man das in einer Form oder könnte man das in einer Form machen, dass es ohne Verbote geht? Oder muss man das dann mit Verboten machen? Also ich persönlich hätte jetzt keine Schwierigkeiten damit, aber das ist natürlich eine Diskussion, die wir in der Bundesrepublik sehr stark haben, dass gesagt wird, also ich erinnere mich dran, die Grünen haben vor einigen Jahren vorgeschlagen, einen Tag in der Woche einen vegetarischen Tag zu machen. Das hat ja einen Proteststurm losgetreten. Oder es gibt dann manchmal Vorstellungen, dass man irgendwie nicht nur Schweinefleisch anbietet. Und also egal, was man vorschlägt, es gibt immer wieder die Reaktion, also Verbote sind nicht gut und wir wollen keine Verbote haben.
Wenn ich doch aber ein attraktives Angebot schaffe, dass zum Beispiel Kinder in der Kita oder in der Schule ein gesundes Essen bekommen können und nicht irgendwie die Wahl zwischen Pizza und Schnitzel haben und wenn sie was Vegetarisches essen wollen, dann können sie bestenfalls noch den Salat nehmen. Oder wenn ich den Menschen Angebote mache, natürlich leckere vegetarische oder vegane Speisen zu essen und also sozusagen das Verhältnis umdrehe. Man kann ja immer noch was mit Fleisch oder so anbieten, aber es müsste ja das Normale sein, gesunde Ernährung anzubieten und die Ausnahme müsste das Ungesunde sein. Dann wäre der einzige Verzicht, den wir dabei leisten, wir verzichten auf Schlaganfall, wir verzichten auf Herzinfarkt, wir verzichten auf Darmkrebs und wir verzichten auf Klimakollaps.
Ja, das mir leuchtet das ein, aber es ist wichtig, das immer wieder zu betonen, ne? Weil ich finde auch, es ist im Grunde das, was du gesagt hast, uns bringt das eigentlich Vorteile, aber es wird ja in der öffentlichen politischen Diskussion immer als Verbot, aus meiner Sicht als auch unsinnigerweise und auch wirklichkeitskonträr als Verbot diskutiert. Also deshalb habe ich das nochmal nachgefragt, ja. Und finde ich gut, dass du das auch nochmal unterstrichen hast. Wir gewinnen eigentlich dabei, ne?
Wir können dabei nur gewinnen. Und ich muss auch nochmal sagen, also wenn wir an die Kinder in den Kitas denken, die können ja noch nicht selber wählen. Also die können vielleicht dann zwischen zwei Gerichten sich was aussuchen. Aber wenn die Wahl besteht zwischen irgendwie Hühnersuppe oder Schweineschnitzel, dann haben die ja gar keine Wahl, sich was Gesundes auszusuchen. Und die Anlage, ob Menschen später in ihrem Leben übergewichtig werden oder nicht, diese Prägung, die findet zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr statt. Also in einer Zeit, in der die Kinder noch nicht selber die Wahl haben. Und viele Eltern sicher auch damit überfordert sind, aufgrund ihrer eigenen Ressourcen, in welcher Hinsicht auch immer, denen angemessene, gesunde Ernährung zu bieten. Und da, finde ich, ist die Politik doch in der Pflicht, denen eine gesunde Auswahl anzubieten.
Ja, das ist nochmal ein sehr gutes Argument. Das war mir noch gar nicht so klar. Na gut, ich bin ja auch kein Mediziner, aber das ist nochmal wirklich ein guter Hinweis zu sagen, dass das für die Kinder langfristig für ihr Leben wichtig ist, frühzeitig sich mit guter Ernährung zu versorgen, zu lernen, sich mit guter...
Zu lernen, was, ne, gesund ist. Ja. Und unser Geschmack wird durch Erfahrung geprägt. Ja. Also je öfter wir eine bestimmte Speise zu uns nehmen, desto eher empfinden wir die als normal und lecker.
Ja. Ja, wir haben ein paar Mal schon anklingen lassen zwischen den Zeilen das Thema Sozialpolitik und Klimapolitik. Das ist ja auch ein beliebter Diskussionspunkt zu sagen, ja, wenn man reich ist, dann kann man sich Klimapolitik leisten, aber wer kann sich denn als Mensch mit geringem Einkommen überhaupt klimakonform verhalten, klimagerecht verhalten? Wie siehst du das? Ist das tatsächlich ein Gegensatz Klimapolitik und Sozialpolitik oder sind das eher zwei Dinge, die sich ergänzen? Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
Also ich finde es wirklich absolut aberwitzig, diese beiden Punkte gegeneinander auszuspielen. Also ganz im Gegenteil, die Menschen, die in sozial prekären Situationen leben, die sind die, die schon jetzt von der Klimakrise überproportional betroffen sind, obwohl sie ja gleichzeitig im Schnitt am wenigsten dazu beitragen. Ja? Also sowohl in Deutschland als auch weltweit verursachen ungefähr die reichsten 10-11% aller Menschen über 50% der Treibhausgasemissionen. Und umgekehrt, die 50% ärmsten Menschen dieser Welt verursachen gerade einmal 7% der Treibhausgasemissionen. Aber das sind die, die sich dann das teurer werdende Essen durch Dürren und so weiter nicht mehr leisten können. Das sind die, die eben nicht am Stadtrand im Grünen leben, sondern in einer Hochhaussiedlung ohne Klimaanlage, wo die Hitze viel größer ist.
Und die dann eigentlich einen Kühlraum, du hattest das eben schon angesprochen, brauchen.
Ne? Ja, ganz genau. Also und gleichzeitig muss man ja sagen, all das, was wir uns kaufen und verkonsumieren, bildet ja in keiner Weise die Kosten ab, die tatsächlich verursacht werden. Wir lagern diese Kosten von unserem Konsum, von unserem Leben, von unserer Mobilität aus, entweder jetzt aktuell schon in andere Länder, wo Menschen produzieren, ohne dafür fair bezahlt zu werden. Oder wir lagern es in die Zukunft aus auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder, die das werden tragen müssen. Und insofern ist eben alles, was das Klima und die Ökosysteme schützt, auch, finde ich, ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit. Und die Besserverdienenden, die werden sich noch eine Weile, auch nicht immer, aber eine Weile schützen können vor den Auswirkungen der Klimakrise. Und insofern ist der Klimaschutz und Erhalt unserer Ökosysteme das Sozialgerechteste, was wir machen können.
Einfach deshalb, weil es viele Menschen gibt, die sich das selber nicht leisten können, weil sie nicht genügend Geld haben, um das zu machen, was du schon angedeutet hast, ins Umfeld zu ziehen, wo es kühler ist, sondern die wirklich nur noch überleben können, wenn wir als Gesellschaft handeln, sozusagen. Ne?
Ja, und weil eben die Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht, die leben zum Beispiel viel mehr auch an stark befahrenen Straßen. Und Feinstaub ist eben etwas, was an starkem Verkehr extrem hoch ist und sich dann sehr schnell verdünnt. Und auch hier muss man sagen, sind auch Kinder noch mal stärker betroffen. Ja? Die atmen schneller als Erwachsene. Darüber nehmen die mehr Feinstaub zu sich. Ihr Herz-Kreislauf-System arbeitet schneller als das von Erwachsenen. Das heißt, der Feinstaub verbreitet sich in ihrem gesamten Körper noch viel schneller als bei Erwachsenen. Und wenn wir uns vorstellen, wir gehen mit einem Kind an einer stark befahrenen Straße entlang, dann sind die Kinder durch ihre Größe viel eher auf Auspuffhöhe als wir. Und es ist wirklich so, dass die eben noch viel mehr abkriegen. Und jemand, der eben sich ein schönes Haus am Rand nicht leisten kann, der ist davon viel stärker betroffen.
Wenn du das alles im Hinterkopf hast, was du jetzt so erläutert hast, was du dargelegt hast und dann auf die Stadt Herne oder auf das Ruhrgebiet guckst, wie würdest du das einschätzen, was das Ruhrgebiet, was die einzelnen Städte, was die Stadt Herne macht? Reicht das, was sie machen bisher? Oder siehst du überhaupt, dass sie etwas machen? Wie schätzt du das ein?
Also ich habe jetzt natürlich keinen Überblick über alle Städte im Ruhrgebiet und auch Herne kann ich nur zum Teil beurteilen. Also was sicher positiv ist, ist eben zum Beispiel, dass das Gesundheitsamt Herne sich jetzt eben Gedanken über Hitzeschutz macht und da auch auf unser Angebot zur Zusammenarbeit zurückgekommen ist. Was sicher schön ist im Ruhrgebiet und was wir ja hier beobachten können, ist der Umbau des Emscher-Systems, dass wir da jetzt wieder sauberes Wasser haben. Und da kann man ja nur hoffen, dass wir auf Dauer wieder mehr Biodiversität haben, also wieder mehr Vielfalt an den verschiedensten Lebensformen. Insgesamt im Ruhrgebiet ist sicher die Begrünung von ehemaligen Industriebrachen eine positive Entwicklung. Sehe ich jetzt leider in Herne nicht so. Wie gesagt, es gibt hier dieses Klimafolgenanpassungskonzept, was aber so gut wie nicht umgesetzt wird. Insofern finde ich, gibt es noch viel zu tun. Ich glaube, gerade wirklich hier in den Städten im Ruhrgebiet ist das Wichtigste, die Versiegelung zu stoppen und umzukehren hin zu Entsiegelung und das, was ich vorhin schon sagte, den ÖPNV und das Radwegenetz auszubauen. Und wenn wir es schaffen, den Individualverkehr zu senken, dann haben wir auch in den Innenstädten mehr Raum, wo wir statt Parkraum Grünflächen schaffen können. Und das würde für die Menschen, die dort wohnen, unfassbare Vorteile bringen. Es wäre kühler, es wäre feuchter, es würde sich in den Nächten mehr abkühlen. Und nicht nur die Temperaturen würden sich günstig entwickeln, sondern auch der Lärm. Und Lärm ist ein weiterer extremer Stressfaktor für den Menschen, gerade in den Ballungsräumen. Der führt zu Schlafstörungen, zu Bluthochdruck, zu Herzinfarkten und all das könnte weiter verbessert werden.
Wie würdest du zum Abschluss so mit einem Satz sagen, was so passiert vor Ort? Ja, irgendwie müssen wir ja das auch abwinden. Wo würdest du empfehlen, den Städten, wo sie am dringendsten ansetzen sollten und ansetzen müssten? Du hast jetzt eine Reihe Möglichkeiten, wo man aktiv werden kann und sollte, genannt, auch schon einige, wo einiges passiert, Grünflächen, Umwandlung von alten Industriebrachen, die internationale Bauausstellung in den 90er Jahren hat da sicherlich ein paar Grundlagen auch gelegt, aber wir haben ja eben auch gehört, der Handlungsbedarf ist im Grunde noch viel, viel größer. Wo würdest du sagen, wo müsste am dringendsten angesetzt werden, wo könnten wir am dringendsten was machen?
Jetzt muss ich gucken, wie ich möglichst viel in einen Satz packe, um bei dem einen Satz zu bleiben. Also ich glaube wirklich, dass für die Städte wichtig ist, so viel Grünflächen und Verbindung zwischen diesen Grün- und Wasserflächen wie möglich zu schaffen, um Frischluftschneisen zu haben. Wir brauchen ein anderes Mobilitätskonzept in den Städten, sodass es leicht ist, auf den eigenen PKW zu verzichten. Und ich bleib dabei, es ist wichtig, eine gesündere Ernährungsform für Mensch und Planeten auch auf der kommunalen Ebene zu etablieren.
Ja, Britta, dann sage ich dir ganz herzlichen Dank. Das war hochspannend und informativ und ich hoffe, dass das auch gehört wird und dass ihr mit eurem Engagement auch wirklich gehört werdet.
Vielen Dank.
Okay, tschüss.
Tschüss.